Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am dritten Tag nach dem schweren Erdbeben in Mittelitalien schwindet die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Die Zahl der Toten ist auf 278 gestiegen. Die Rettung und Bergung wird immer wieder durch Nachbeben erschwert. In den Dörfern Pescara del Tronto und Amatrice blieb kaum ein Gebäude unbeschädigt. Die meisten Häuser müssen vermutlich komplett neu gebaut werden. Morgen soll mit einem Staatsakt in Ascoli Piceno der Opfer gedacht werden.
Das Dorf Amatrice droht abgeschnitten zu werden. Es ist das sowieso schon am schlimmsten verwüstete Dorf in der Region mit der höchsten Zahl an Todesopfern. Nach den neuen Beben heute Morgen mit einer Stärke von 4,8 sind die meisten Zufahrtswege unpassierbar. Nur noch eine Brücke ist befahrbar, aber auch sie droht nachzugeben. Der Bürgermeister ist verzweifelt. Die Lage hat sich wesentlich verschlechtert. Für den akuten Notfall müssen wir sicherstellen, dass Amatrice nicht isoliert wird, sonst können Rettungsaktionen nicht mehr durchgeführt werden. Was Amatrice ebenso wie andere Ortschaften auch trifft, ist die Frage, wohin die Gelder, die eigentlich für Erdbebenprävention vorgesehen waren, hingeflossen sind. Die Schule von Amatrice zum Beispiel ist nun zerstört. Dabei wurde sie 2012 renoviert, aber offensichtlich doch nicht erdbebensicher gemacht. Die Staatsanwaltschaft hat bereits gestern Ermittlungen wegen Fahrlässigkeit aufgenommen. Ein erstes Aufatmen kam für die Überlebenden gestern. Die Regierung in Rom hat für die Region den Notstand ausgerufen und 50 Millionen Euro Soforthilfe angekündigt. Außerdem werden die Bewohner des Katastrophengebiets von der Steuer befreit. Aber wir dürfen nicht nur im Notfall gut reagieren. Was wir brauchen, ist ein Langzeitplan und den werden wir auch machen. In diesen Hangar wurden Opfer zur Identifizierung gebracht. Morgen findet eine Beerdigungsfeier für Todesopfer aus der Region Marken statt. Dazu haben sich Staatspräsident Mattarella und Ministerpräsident Renzi angekündigt.
Zur Entwicklung nach dem Beben jetzt live aus Amatrice unsere Korrespondentin Ellen Trapp.
Nach Schock, Trauer und Verzweiflung wächst jetzt bei vielen Opfern der Erdbebenkatastrophe das Misstrauen. In zweierlei Hinsicht. Einerseits wollen sie ihre Häuser nicht alleine lassen, aus Angst vor Plünderern. Dabei sichern Zivilschutz und Polizei die Dörfer, und zwar massiv. Aber viele bewachen ihre Ruinen lieber selbst, übernachten in Autos und Zelten, was bei all den Nachbeben nicht ungefährlich ist. Sie sagen, nach der einen Katastrophe wollen sie nicht auch noch bestohlen werden. Und andererseits glauben sie nicht an die schnelle Hilfe von Seiten der Politik. Nach dem Erdbeben von L'Aquila 2009 habe die italienische Regierung ihre Versprechen auch nicht eingehalten. Was die Menschen jetzt brauchen, ist Geld und schnelle unbürokratische Hilfe, damit sie ihre Existenzen wieder aufbauen können. Denn wovon sollen wir sonst leben? Das fragen sich hier viele. Und damit zurück zu Susanne Daubner.
Die Türkei ist erneut von einem schweren Anschlag erschüttert worden. In der Nähe des Polizeihauptquartiers von Cizre detonierte eine Autobombe. Mindestens 11 Menschen wurden getötet, weitere 78 sind verletzt. Cizre liegt im Südosten der Türkei an der Grenze zu Syrien. In der Stadt leben vor allem Kurden. Anfang des Jahres war die türkische Armee dort massiv gegen mutmaßliche Anhänger der verbotenen Kurdenpartei PKK vorgegangen.
Trotz des heutigen Anschlages im Südosten der Türkei, feierliche Einweihung der dritten Bosporusbrücke. Für Präsident Erdogan ist sie ein Symbol für die erfolgreiche Wirtschaftspolitik seiner Regierung. Das Prestigeprojekt wird vor versammelter Politprominenz und Anhängern der Regierungspartei AKP gefeiert. Gleichzeitig unterstreicht der Präsident die Stärke und Entschlossenheit der Türkei. Trotz der vielen Terrorakte gegen die Türkei sind wir keinen Schritt zurückgewichen in der Bekämpfung der Terroristen. Wir haben sogar eine Militäroperation gestartet, um die Stadt Charablus zu befreien. Doch die Großoffensive der türkischen Armee, Schutzschild Euphrat in Nordsyrien, ist nicht nur gegen die Terrormiliz IS gerichtet, die aus Charablus vertrieben wurde, sondern auch gegen das Vorrücken syrischer Kurden westlich des Euphratflusses. Die Türkei will weitere Gebietsgewinne der Kurden verhindern und damit ein zusammenhängendes Kurdengebiet. Syrische Kurden berichten, dass die türkische Armee sie auch heute wieder beschossen habe. Für die Türkei sind sie Verbündete der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Diese bekannte sich zu einem Bombenanschlag heute Morgen im Südosten der Türkei in der Grenzstadt Cizre. Wir werden einen unerbittlichen Krieg gegen sämtliche Terrororganisationen führen. Bei der Explosion der Autobombe wurden 11 Polizisten getötet und das Polizeihauptquartier völlig zerstört.
Bundeskanzlerin Merkel hat in Warschau Gespräche über die Zukunft der EU nach dem britischen Brexit-Votum geführt. Dazu traf sie die Regierungschefs aus Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei, die sogenannte Visegrad-Gruppe. Das umstrittene Thema Flüchtlingspolitik trat bei dem Treffen in den Hintergrund. Einigkeit bestand aber darüber, dass der Zusammenhalt in der EU gestärkt werden müsse.
Wir müssen reden, alle miteinander, ist die Kanzlerin überzeugt. Sie tat es mit der polnischen Ministerpräsidentin, mit den Regierungsvertretern aus der Slowakei, aus Tschechien und Ungarn. Die EU ist in einer tiefen Krise. Wie geht es weiter nach dem Brexit-Entscheid? Deshalb der Gesprächsmarathon vor dem Sondergipfel in Bratislava. Dort soll der Weg für eine neue, bessere EU bereitet werden.
Der Austritt Großbritanniens ist nicht irgendein Ereignis, sondern es ist ein tiefer Einschnitt in der Integrationsgeschichte der Europäischen Union. Und deshalb ist es wichtig, eine sorgfältige Antwort auf diesen tiefen Einschnitt zu finden.
Doch wie sieht so eine Antwort aus? Eine stärkere Wirtschaft zum Beispiel. Immerhin gäbe es ein Wohlstandsversprechen, so die Kanzlerin. Für die Jugend müsse mehr getan werden. Da sind sie sich einig. Das schwierige Thema Flüchtlingsaufteilung in der EU aber wurde nur gestreift. Unser Kompromissvorschlag, wir wollen mehr humanitäre Hilfe leisten, und zwar vor Ort, in den Ländern, in denen die Kriege geführt werden. Deutlich war wieder Viktor Orbán, der ungarische Ministerpräsident. Die EU habe versagt. Er will eine Entmachtung der EU-Kommission und mehr Eigenständigkeit für die einzelnen Staaten. Um manche Bereiche soll sich die EU am besten überhaupt nicht kümmern. Es kündigt sich schon an, trotz des Brexit-Schocks, der Weg zu einer besseren Europäischen Union wird konfliktreich.
Und trotzdem wurde heute auch deutlich, alle sorgen sich ernsthaft um die Zukunft der Europäischen Union. Auch weil offenbar ein Zusammengehörigkeitsgefühl verloren gegangen ist, sich viele Bürger von europäischen Institutionen nicht mehr vertreten fühlen. Der EU fehle eine gewisse Nähe zum Leben, meinte auch die Kanzlerin, das soll sich nun ändern.
Angesichts der Spannungen zwischen Russland und der NATO drängt Außenminister Steinmeier auf einen Neustart bei der Rüstungskontrolle. In einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung spricht der SPD-Politiker von Regeln für die Stationierung konventioneller Waffen, in die auch neue Systeme wie etwa Drohnen mit einbezogen werden sollten. Es gehe darum, eine gefährliche Rüstungsspirale abzuwenden. Ein zuletzt noch gültiges Kontrollabkommen hatte Russland 2007 ausgesetzt.
In Bolivien haben protestierende Bergarbeiter nach Regierungsangaben den stellvertretenden Innenminister Illanes getötet. Innenminister Romero sprach von einer beispiellosen Gewalttat. Illanes hatte gestern in Panduro versucht, in dem andauernden Konflikt zwischen Regierung und Bergbaugenossenschaften zu vermitteln. Aus Protest gegen ein neues Gesetz blockieren die Minenarbeiter seit Wochen wichtige Straßen. Das Gesetz sieht vor, dass Kumpel sich Gewerkschaften anschließen dürfen. Die einflussreichen Bergbaugenossenschaften lehnen das ab.
Im Streit um die Verbote von Ganzkörper-Badeanzügen an französischen Stränden ist jetzt ein Urteil gefallen. Das oberste Verwaltungsgericht kippte eine der Verordnungen, mit denen in mehr als 30 Städten das Tragen von Burkinis untersagt worden war. Die Richter ließen das Argument nicht gelten, dass muslimische Badekleidung nach den Anschlägen von Nizza als Provokation aufgefasst werden könne. Emotionen und Sorgen allein reichten als Begründung für ein Verbot nicht aus.
Schwimmen im Burkini. Diesen Anblick müssen die anderen Badegäste aushalten können. Zumindest im Küstenort Villeneuve-Loubet. So urteilte das oberste französische Verwaltungsgericht in Paris heute. Geklagt hatten die Menschenrechtsliga und das Komitee gegen Islamophobie in Frankreich. Und sie bekamen Recht. Es ist ein großer Sieg und eine gute Entscheidung. Sie befasst sich mit dem Kern der ganzen polemischen Debatte, nämlich der Tatsache, dass das Burkini-Verbot eine illegitime Verletzung der Religionsfreiheit ist. Die Begründung, das Burkini-Verbot beeinträchtige die persönliche Freiheit der muslimischen Frauen. Ein Präzedenzfall, denn etwa 30 weitere Kommunen haben ebenfalls ein Burkini-Verbot am Strand erlassen und das mit der angespannten Sicherheitslage nach Anschlägen wie in Nizza begründet. Es geht um das Gefühl der Menschen und die fühlen sich nun mal nicht sicher, wenn sie irgendwo hingehen und etwas sehen, das sie für islamistisch halten könnten. Am Strand, auf der Straße, egal wo. Einige Bürgermeister haben deshalb angekündigt, das Verbot bleibe bestehen. Das oberste Verwaltungsgericht hat entschieden, der Burkini ist kein Risiko für die öffentliche Ordnung. Die angeheizte Debatte um den Ganzkörperbadeanzug hat das aber nicht beendet. Im Gegenteil, der rechtsextreme Front National und Abgeordnete der konservativen Republikaner fordern jetzt ein gesetzliches Burkini-Verbot.
In der Abgasaffäre belasten mehrere Gutachter die Bundesregierung. Sie habe die Probleme verschleppt und Argumente der Autohersteller nicht streng genug geprüft. Das geht nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung aus 5 Gutachten für den Untersuchungsausschuss des Bundestages hervor. In einem der Gutachten wirft der ADAC den Behörden Untätigkeit vor. Der Verein habe die Bundesregierung schon 2010 gewarnt, dass die Abgasgrenzwerte womöglich nur auf dem Prüfstand eingehalten würden. Experten haben eine Spionagesoftware entdeckt, die mehrere Sicherheitslücken bei Apple nutzte und den Zugriff auf iPhones und andere Geräte ermöglichte. Nach Angaben der IT-Firma Lookout konnte das Programm Nachrichten und E-Mails mitlesen, Anrufe verfolgen, Passwörter abgreifen und den Aufenthaltsort des Nutzers verfolgen. Mittlerweile hat Apple die Lücke nach eigenen Angaben durch ein Update geschlossen.
Sie soll eigentlich vertraulich bleiben, die private Kommunikation am Telefon. Bisher galt das Betriebssystem der iPhones als besonders sicher. Doch die nun entdeckte Späßsoftware Pegasus hat das grundlegend geändert, sagen Experten.
Es handelt sich um eine der schwerwiegendsten Sicherheitslücken, weil sie im Innersten des Betriebssystems angreift. Es ist zudem auch eine Kombination mehrerer Schwachstellen, die hier ausgenutzt werden. Und deswegen ist es eben ein Angriff, mit dem man bisher zumindest nicht zu tun hatte.
Mit der Software sollte unter anderem ein Menschenrechtler in den Vereinigten Arabischen Emiraten ausgespäht werden. Auch ein mexikanischer Journalist soll betroffen sein. Menschenrechtsorganisationen warnen.
Wir wissen von Fällen, in denen Menschenrechtsverteidiger, die ausgespäht wurden, willkürlich inhaftiert wurden, weil das Mobiltelefon immer ihre Lokaldaten, wo sie sich aufhalten, weitergibt. Dass sie dann in der willkürlichen Haft mit privaten Informationen aus ihren privaten Gesprächen konfrontiert wurden, die man offenbar nur so wissen konnte.
Entwickelt hat die Späßsoftware offenbar eine israelische Firma. Sie bezeichnet sich selbst als führenden Anbieter im Bereich Cyberkriegsführung. iPhone-Sicherheitslücken sind auch bei Geheimdiensten begehrt.
Für diese Lücken werden Millionenbeträge bezahlt. Und hier hat eine Firma, die spezialisiert ist auf das Finden solcher Lücken, zugeschlagen und ganz offensichtlich zunächst angegriffen im Bereich von Bürgerrechtlern.
Wer alles ausgespäht wurde, unklar. Alle Besitzer eines iPhones sollten in jedem Fall das neue Update für ihr Betriebssystem herunterladen.
Über Spionagesoftware, die kriminellen Energien der Angreifer und wie man sich vor ihnen schützen kann, das finden Sie. Sie finden ein Experteninterview auf tagesschau.de. Die Fußball-Bundesligisten Mainz und Schalke haben in der Europa League schwere Gegner erwischt. Bei der Auslosung der Gruppen in Monaco kam Mainz zusammen mit dem belgischen Rekordmeister Anderlecht, dem französischen Saint-Étienne und Gebelet aus Aserbaidschan in eine Gruppe. Schalke trifft auf den österreichischen Meister Salzburg, den russischen Vertreter Krasnodar und Nizza. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 27. August.
Weiten Landesteilen bleibt auch morgen der Hochdruckeinfluss erhalten. Im Norden und Westen machen sich Tiefs bemerkbar. Heute Nacht kann es im Norden vereinzelt Schauer oder Gewitter geben, sonst bleibt es trocken. Bis auf den Norden wird es morgen wieder sonnig. Am Nachmittag sind einzelne Hitzegewitter möglich. In der Nacht zum Sonntag gibt es dann im Nordwesten zum Teil heftige Schauer und Gewitter. Heute Nacht im Ruhrgebiet noch 22, im Bayerischen Wald 9 Grad. Morgen an der Nordsee örtlich nur 20, an der Mosel bis zu 36 Grad. Am Sonntag im Norden und Westen zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, sonst bei viel Sonnenschein nur vereinzelt. Am Montag kühler, dabei teils Sonne, teils dichte Wolken und gebietsweise Schauer, im Süden auch Gewitter. Dienstag insgesamt wieder freundlicher.
Um 21.20 Uhr meldet Pina Atalay sich mit diesen Tagesthemen. Erdbeben in Italien, ein Augenzeuge berichtet und Ende der Debatte, Burkini-Verbot in Frankreich gekippt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.